Servus Leute und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Sinan Krieger und ich bin heute wieder mit einem Gast da, den ihr euch gewünscht habt, nämlich unseren Beirat Frank Pöpsel. Hallo Frank.
Servus Sinan.
Du bist nicht ohne Grund hier, denn du hast mal wieder nachgerechnet und hast heute ein paar rechtsphilosophische Dinge mitgebracht, wie du angekündigt hast. Da freue ich mich sehr drauf. Und es ist auch die Woche der Wahrheit für dich, denn dein Buch ist endlich draußen. Hier stimmt was nicht. Da habt ihr es, Leute. 60 Fakten, die hinter die Kulissen der gängigen Narrative blicken. Und du hast mir endlich auch ein Exemplar mitgebracht. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht.
Warum?
Signatur fehlt.
Ach, stimmt, du hast recht.
So, das musst du noch lernen als Autor jetzt. Ja. Wenn man es verschenkt, dann immer nur mit Signatur. Ansonsten wirklich, wirklich ein extremst spannendes Buch, zum Teil erheiterndes Buch und auch ein Buch, was wirklich sinnstiftend ist. Mit einigen Aha-Momenten und erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Launch deines ersten Buches.
Ja, vielen Dank. Ich habe da 60 Fakten zusammengetragen und das ist so ein bisschen meine Leidenschaft seit vielen, vielen Jahren, politisch unkorrekte Statistiken und Studien zusammenzugraben. Die habe ich da alle zusammengetragen und am meisten hat mich jetzt eigentlich bisher so eine Besprechung von Horst Lüning auf YouTube gefreut. Der hat gesagt, man möge doch dieses Buch kaufen und in der Familie weitergeben, um dann danach innerhalb der Familie darüber zu diskutieren, ob diese Fakten nicht doch irgendwie das sind, was in Wirklichkeit die Geschehnisse sind. Und das freut mich eigentlich, wenn man so zur Diskussionskultur beitragen kann. Und wir sehen jetzt gleich an den einigen Sachen, die ich dir mitgebracht habe, dass es mit der gewünschten Diskussionskultur in Deutschland nicht weit her ist.
Deshalb machen wir auch den Lockerroom Talk. Das ist einer unserer Grundanliegen, die Diskussion einfach zu fördern und sich auch mal, das ist mir auch ganz wichtig, auch einfach mal locker zu machen. Nicht alles ist ein Angriff, nicht alles sollte man missverstehen und man sollte auch einfach mal aushalten, dass Menschen unterschiedliche Meinungen sind und das auch sogar zu schätzen zu wissen. Denn wenn das nicht mehr so ist, dann haben wir als gesamte Gesellschaft, denke ich, ein viel, viel größeres Problem als vielleicht auch mal extreme Meinung. Und da muss ich dir jetzt einen einschenken, beziehungsweise eigentlich nicht, denn immer wenn Frank hier ist, sorgt das auch für Diskussionen. Und das ist ja auch das, was du erzeugen willst.
Okay.
Und Leute, wenn ihr vielleicht auch mal anderer Meinung seid oder mit Frank diskutieren wollt, schreibt uns, ich leite die E-Mails weiter. Das hast du mir gesagt,
wenn jemand kommt. Ja, habe ich doch auch und bisher alles beantwortet.
Genau, also schreibt uns, ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt und dann geht's in die Diskussion. Dafür sind wir hier. Bevor du deine Dinge mitbringst, möchte ich aber noch eine Sache anbringen, die mich so in den letzten Tagen echt beschäftigt hat. Zum ersten Mal auch als Unternehmer, also als der auf der anderen Seite, und zwar die 1.000 Euro Entlastungsprämie. Ich kann mich daran erinnern, als es das schon mal gab, das war ja so Corona-Zeit, da warst du noch auf dem heißen Stuhl, weil du musstest als Chef entscheiden, wer da was bekommt und wer nicht. Und jetzt sind wir es. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die hinterm Mond leben, die Bundesregierung hat sich dazu entschlossen, eine Entlastungsprämie auszahlen zu lassen. Was heißt das? Arbeitgeber haben die Möglichkeit, an ihren Angestellten 1.000 Euro steuerfrei auszuzahlen. Erst einmal, was mich wütend macht an der Sache, ist nicht, dass wir das zahlen müssen. Mir ist klar, dass von diesem politischen System, von dieser politischen Elite, ich keine Entlastung erwarten kann. Ich habe das in meinem Solo-Talk über die Demokratie ausführlich erklärt, warum ich so denke. Was mich aber elementar stört, ist, wie es dargestellt wird. Das Narrativ und das Framing. Ich habe hier mal den offiziellen Tweet vom Bundesministerium der Wirtschaft auf X. Die dick schreiben, wir blenden es euch ein, wir entlasten Bürgerinnen und Bürger. Wir entlasten Bürgerinnen und Bürger. 1.000 Euro Entlastungsprämie unter anderem. Wir stärken Arbeitnehmer mit der steuer- und abgabenfreien Prämie. Das Wir ist total deplatziert und ich würde sogar sagen, es ist nicht deplatziert, es ist eine bewusste Lüge. Denn die 1.000 Euro müssen wir zahlen, als Unternehmer vom eigenen Geld auf dem Geschäftskonto. Wir werden das machen, hier in unseren Firmen werden wir das machen. Wir werden das allen Angestellten zahlen, auch vollkommen egal, in welchem Umfang sie hier arbeiten. Weil wir zum einen jede Chance nutzen wollen, steuerfrei irgendwie Geld aus der Firma zu ziehen. Das sage ich ganz offen. Und zum anderen, weil der Druck, der damit aufgebaut wird, das sage ich ganz selbstkritisch, auch bei uns zieht. Denn das kann ein Kalt zwischen uns und den Angestellten schaffen. Und ich glaube, das tut er auch bei vielen, vielen Unternehmen, die sich das eben nicht leisten können. Wir sind in der glücklichen Position, auch dank euch, vielen, vielen Dank, dass wir finanziell aktuell so gut aufgestellt sind, dass es uns das möglich macht, die 1000 Euro an alle auszubezahlen. Aber ich weiß, dass es auch draußen viel, viele Unternehmer gibt, auch die, die zuhören, die aktuell jeden Cent umdrehen müssen, weil sie eben nicht nur privat von hohen Energiekosten gebeutet werden, sondern auch eben im Unternehmen, die energieintensiv sind. Und dann, glaube ich, ist das das völlig falsche Zeichen, wenn die Bundesregierung die Erwartungshaltung weckt, dann auch noch mit dem Wording, wir entlasten euch, dass jeder Arbeitnehmer denkt, okay, es steht mir zu. Aber Fakt ist, dass jeder Unternehmer das aus seinem Geld zahlen muss. Und da bitte ich jeden von euch mal zu reflektieren und genau hinzuschauen, um diese Zusammenhänge zu verstehen, um hinter dieses Narrativ, da sind wir wieder bei deinem Buch, hinterzublicken und das so anzuerkennen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich glaube, das war im ZDF Morgenmagazin oder so oder ARD Morgenmagazin. Auf jeden Fall hat da die Moderatorin hat einen SPD-Bundestagsabgeordneten gefragt und hat gesagt, also wie hat sie es bezeichnet, eigentlich sehr kreativ. Sie hat gesagt, das sei irgendwie ein Kinnhaken mit Ansage, weil der könne ja schlecht Nein sagen, der Arbeitgeber, weil, wie du es gesagt hast, ein Keil dazwischen. Und dann hat er gesagt, nee, ist gar nicht und so weiter. Und dann hat sie nochmal nachgebohrt und hat gesagt, naja, die Regierung würde sich doch, Zitat, einen schlanken Fuß machen, weil die Arbeitgeber das auszahlen müssten. Und dann hat er darauf geantwortet, Zitat, nein, das sei nicht so, weil das sei ja alles mit den Gewerkschaften besprochen.
Ja, ich glaube, das kann man kommentarlos so stehen lassen.
Aber du wolltest mir einen einschenken, jetzt hast du mir noch gar keinen
einschenken. Nein, das war,
Ach so.
es ging darum, dass...
Ja, alle warten darauf, dass du mir jetzt endlich
einen einschenkst.
Also wir machen jetzt hier weiter, ihr denkt währenddessen nach und zum Schluss will ich auch noch einen eingeschenkt haben.
Okay, vielleicht dazu noch, was auch das Paradoxe daran ist, gerade von Seiten der SPD etc. wird ja gerne gegen die Großkonzerne geschossen. Das sind ja immer die Bösen und der Mittelstand ist ja so wichtig. Diese Entlastungsprämie ist für den Mittelstand viel, viel schwerer umzusetzen, also weiterzugeben, als für die Großkonzerne. Google etc., diese ganzen bösen Firmen, die können das zahlen, weil die haben eine dicke Portokasse. Aber der ach so wichtige Mittelstand, der muss aktuell oftmals jeden Cent zweimal umdrehen. Und dann ist das ist der komplett falsche Anreiz. Ich habe nichts grundsätzlich gegen so eine Entlastung. Ich habe nichts dagegen, wenn wir als Unternehmer die Möglichkeit haben, bestimmte Beträge steuerfrei aus einer Firma zu kriegen. Ich bin der Letzte, der was gegen hat. Aber bitte verkauft es nicht so, dass es als Entlastungsprämie dargestellt wird, weil das ist es de facto nicht. Gut, das dazu, weil mich das zum ersten Mal in meinem Leben halt auch von der anderen Seite beschäftigt. Und ich kann mich daran erinnern, als ich damals Angestellter war, für mich war das auch so ein Ding. Ich habe das quasi verlangt vom Arbeitgeber. Und ich hatte gar nicht das Verständnis damals, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt denke ich mir, wenn man so ein Betrieb ist mit 1000 Angestellten, boah, das sind ganz schöne Summen, die man erstmal auf der hohen Kante haben muss.
Ja, aber wie du schon sagst, mit 1000 geht es dann manchmal vielleicht leichter als mit 10.
Oder mit 20, 30, ja. Das ist dann halt schon... Ja. Naja, kommen wir zu deinen Themen, die du mitgebracht hast.
Naja, ich will ja wieder eingeladen werden, also gebe ich mir mal ganz viel Mühe und hoffe, dass es irgendwie auch ankommt. Ich habe drei Themen mitgebracht, soll ich hier gleich alle drei ankommen?
Weil ich glaube, ich kann nach deinem ersten einhaken.
Gut, dann kommen wir also zum ersten Thema. Es geht um die neuen Internetüberwachungsgesetze. Es geht um Ursula und es geht um Stefanie. Ursula kennt ihr alle, Stefanie vielleicht noch nicht, weil wie habe ich neulich gelesen, dass unsere derzeitigen Bundesminister doch vergleichsweise wenig bekannt sind und man sie deswegen medial nicht so richtig verhauen kann. Also Frau Hubig ist damit gemeint. Also wir gehen über zwei Gesetze. Das eine ist Ursula von der Leyens Gesetz, das sie gerade einbringt zur Altersverifikation. Es geht um die Altersverifikation in den sozialen Netzwerken und dass jetzt irgendwie die 10-, 12-Jährigen nicht mehr durch Instagram, TikTok und Co. Verdorben werden. Wollen wir mal sehen, was das nützt und ob sie dann nicht vielleicht anderes und sonst was. Ist egal. Aber ich habe mal ChatGPT gefragt, hätte gerne eine juristische Einschätzung dieses Gesetzes. Hintergrund ist, ich habe ein bisschen erinnert man sich an manche Gesetze, die zu einem guten Zweck eingeführt worden sind, aber dann vielleicht doch anders rausgekommen sind, als man sie eingesetzt hat. Ich erinnere mich an das Jahr 2002, 2003, nach den Anschlägen vom 11. September hat man gesagt, man muss das Bankgeheimnis abschaffen, weil man so die Terroristen fangen kann mit ihren Geldströmen. Am Ende hat man nicht Terroristen gefangen, sondern man hat in der Sparkasse Buxtehude die Steuerfahnder durchgeschickt und hat dann richtig eingenommen. Also man hat es zu einem Zweck angeblich eingeführt und zum anderen wurde es dann auch ausgenutzt. Und genauso sieht es jetzt auch der ChatGPT, der nämlich sagt, dass die EU selbst sagt, der Standard ist verschieden nutzbar und für weitere Use Cases adaptierbar.
Okay.
Und er spricht von einem sogenannten Function Creep, das heißt zu Deutsch Zweckausweitung. Und definiert eben vier Schritte. Das Ganze wird erstmal zu einem guten Zweck, engen Zweck eingeführt. Dann wächst die Akzeptanz. Ach, dann gibt's eine Umfrage. Ah, keine Ahnung, die TikTok-Nutzung von 13-Jährigen ist um 95% zurückgegangen und so weiter. Und dann sagt man, na, es funktioniert ja. Das könnten wir auch für andere Probleme einsetzen, für Hassrede und Desinformation. Und dann weitet man es auf die neuen Bereiche aus. Und rucki-zucki ist man im Schritt Überwachung ein ganzes Stück wieder weiter.
Ich meine, die Einschläge seitens der EU mit solchen Plänen, die kommen ja jetzt immer häufiger. Wir hatten ja noch vor einigen Wochen und Monaten das Thema Chatkontrolle, dass man halt in den WhatsApp-Chats, damals ging es auch, der Urzweck ist, um gegen Kinderpornografie vorzugehen. Das wurde ja in erster Instanz, glaube ich, abgeschmettert. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt doch noch kam. Weil sie finden ja, ja. In Brüssel ist es ja so, man kann, jetzt ganz böse gesagt, so lange abstimmen, bis das passende Ergebnis kommt. Ich glaube, so war es jetzt bei der Chat-Kontrolle aus. Jetzt ist es hier das nächste Werkzeug mit der Altersverifikation. Ich muss sagen, ich habe da, also in einer idealen Welt, in der es gute Absichten seitens der Politik gäbe, bin ich gar nicht so abgeneigt gegen eine Altersverifikation. Denn ich sehe zum Beispiel bei meiner kleinen Cousine, die ist jetzt 11, ich sehe, wie diese Kinder mit TikTok etc. umgehen. Und da bin ich dann vielleicht jetzt der alte Boomer. Mir macht das Angst. Und ich glaube auch nicht, dass das für ein Kind, für einen heranwachsenden Menschen so gut sein muss, Social Media. Aber ich glaube, ob Gesetze da der richtige Weg sind. Politiker kennen meistens nur Gesetze, das ist nochmal auf eine andere Frage. Man kennt ja Beispiele, es gibt ja Länder, in denen das so ist, in denen Social Media, ich glaube, bis 16 sogar verboten ist. Ich meine, Australien ist da sehr, sehr weit. Es könnte jetzt falsch sein, aber es gibt Länder, in denen es viel, viel härtere Gesetze gibt. Was man dort sieht, ist, dass die Jugendlichen, weil sie halt technisch sehr, sehr versiert sind, einfach VPNs nutzen. Also sie loggen sich über ein VPN in einem anderen Land ein und laden sich die App dann dort runter und sie kriegen das hin. Deshalb glaube ich, dass jemand, der auf Social Media aktiv sein will, trotz Altersverifikation, er wird Möglichkeiten haben, es auch weiterhin zu nutzen. Ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft eher überlegen, wie wir in Zukunft mit Social Media umgehen wollen.
Ja, es geht halt letztendlich immer um die Frage, was wiegt die individuelle Freiheit? Gut, junge Leute muss man auch anleiten, das ist natürlich richtig, aber grundsätzlich, was wiegt die individuelle Freiheit im Vergleich zu den, sagen wir mal, Lenkungsmechanismen des Staates. Und da geht auch das zweite Gesetz hin, nämlich, ich habe es dann eben Stefanis Überwachungsgesetz genannt. Die Rede ist von Stefanie Hubig, unserer Justizministerin. Und die hat ein neues Gesetz gerade in Abstimmung, das Gesetz gegen digitale Gewalt. Der angebliche Anlass war der Fall Ulmen Fernandes. Und es geht, ging dann, auch der ist inzwischen umstritten, aber da gehen wir nicht drauf ein, sondern es geht sozusagen ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Und auch hier habe ich wieder überlegt, wie sozusagen der Zusammenhang zwischen den individuellen Freiheits- und Schutzrechten und den staatlichen Rechten ist und bin zu vier Punkten gekommen. Das erste ist, dass ein Auskunftsanspruch schon bei Verdacht besteht. Also die Individualität im Internet wird schon bei Verdacht aufgehoben. Das ist das Erste, ich sag mal, das ist unangenehm, aber vielleicht noch hinzunehmen.
Das heißt, wenn jemand vermeintlich Mist baut auf Social Media und jemanden beleidigt oder sonst was, dann muss die Plattform quasi schon die persönliche Informationen rausgeben, wenn nur der Verdacht besteht.
Genau, hier geht es aber nicht um Beleidigungen, sondern hier geht es um diesen weiten Begriff von zu täuschenden Inhalten.
Ach so.
Also nicht um Beleidigungen. Beleidigungen, da wird ja schon heute das Haus durchsucht. Ach, das ist ja klar.
Okay.
Also sollten wir hier jetzt sagen, dass irgendein Politiker ein Depp ist, wie man in Bayern sagt, dann ist das nicht möglich. Früher konnte man noch Helmut Kohl im Spiegel als Bundesbirne bezeichnen, aber das ist heute verboten. Das würden wir natürlich niemals machen.
Nein.
Hier. Wir denken es uns vielleicht. Die Gedanken sind frei, das Lied kennt man noch. So, aber was viel schlimmer ist, ist dann der zweite Punkt. Es ist, dass schon bei Verdacht und nicht nur beim Nachbewiesen, kann der Account gesperrt werden. So, jetzt stellen wir uns mal vor, irgendjemand hat was hier gegen dich und gegen Mario auch noch und wirkt euch einen rein und hat vielleicht auch noch irgendwelche Indizien, die dafür sprechen, dass ihr irgendwas Böses getan habt, dann wird euer Account, kann er gesperrt werden. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch erstens nach außen nicht mehr rechtfertigen, zweitens alle außen denken, naja, die müssen ja irgendwas getan haben, sonst wird ja deren Account nicht gesperrt. Und drittens würde es wahrscheinlich auch noch nicht geringe finanzielle Einbußen für euch bedeuten. Und das Spannende daran ist dann nochmal, dass dieser Straftatbestand dieser Deepfakes, also keineswegs irgendwie jetzt auf Sexualisierung dort eingeschränkt ist oder so, sondern es geht einfach grundsätzlich um Deepfakes. Mhm. Und wenn wir jetzt den Bereich politische Satire uns anschauen, dann können wir das jetzt sozusagen bei Linken und Rechten, damit meine ich nicht Linksextreme und nicht Rechtsextreme, können wir sehen, dass das ein Mittel politischer Satire ist. Natürlich. Und zwar ein legitimes. Das, also wo, wie soll eine Titanic ein Titelbild machen, wenn sie kein Deepfake draus macht? Da weiß man es, das ist Titanic. Oder wir erinnern uns noch an den Fall Nancy Faeser, ich bin gegen die Meinungsfreiheit, der dann vor Gericht landete. Auch das ist Satire und das heißt, ich kann mit diesem Paragraphen, da haben wir genau die Analogie zu dem, was wir vorher gesprochen haben, angeblich eingeführt, um irgendwie die bösen Sexualtäter zu schnappen und in Wirklichkeit kann man die bösen Lockerrooms dieser Welt auch damit schnappen.
Jetzt ist der Lockerroom ja echt. Wir sind keine Deepfakes, noch nicht. Es ist super spannend. Ich muss sagen, bleiben wir jetzt mal erstmal nur kurz bei den Deepfakes. Da haben wir ja auch noch keinen Umgang, wie wir insgesamt mit Deepfakes umgehen wollen. Weil klar ist, in der Zukunft, Deepfakes werden Standard werden. Ist es jetzt ein Deepfake, wenn wir sagen, okay, in Zukunft, wir wollen unabhängig werden, ob Mario Grippe hat oder nicht. Wir machen einen KI-Avatar von ihm und haben dann ein Skript, was wir ihm geben. Mario segnet dieses Skript auch ab. Mario ist hier vor der Kamera. Es ist aber nicht mehr Mario. Mario liegt zu Hause.
Dann würdet ihr ja sagen, das ist jetzt Marios Avatar.
Würde das jeder sagen?
Er würde nicht, aber ich hoffe, ihr würdet das sagen.
Ja, noch ja. Wir sind ja ethisch, wir sind ja lupenreine Demokraten. Ja. Natürlich würden wir das machen. Aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass das in Zukunft gang und gäbe sein wird, so Medien zu produzieren. Vielleicht jetzt nicht im nächsten Jahr oder in 2 Jahren, aber vielleicht in 5 Jahren. Gibt es dann quasi eine Deklarierungspflicht? Das sind halt so Fragen. Aktuell ist es aber so, dass wir sind auch Opfer von Deepfakes. Im Internet kursieren, und dazu komme ich dann gleich mit meiner Story, tausendfache Videos von vermeintlich Mario, der sogar lippensynchron irgendwelche Shitcoins bewirbt, die wir gar nicht kennen. Leute investieren, weil sie Mario vertrauen und schreiben dann uns, was habt ihr davon Mist gemacht? Und wir müssen den Leuten dann leider sagen, sie sind auf den Deepfake reingefallen. Das ist ja klar, dass das strafbar sein muss.
Ja.
Aber was ist zum Beispiel, wenn, ich bin jetzt Bayern-Fan und jemand in der Öffentlichkeit macht ein Deepfake von mir, wo ich einen Dortmund-Schal habe und dann weiß ich nicht, kriege ich Beleidigungen oder sonst was? Oder von den
ja, oder das ist ja ganz, wie du schon sagst, das ist ja alles verschwimmend. Ich sehe es bei meinem Sohn. Also die schicken sich ja per WhatsApp, ja, um sich gegenseitig zu pranken,
ja,
machen die per KI irgendwelche Fakes. Aber ja, so, das nehmen wir jetzt dein Beispiel, du machst das vielleicht auch, oder deine Kumpel wollen dich auch aufziehen und der andere schickt es dann nochmal einen dritten Kumpel weiter und der stellt es auf Insta hoch und schon ist das irgendwie im Umlauf.
Ja.
Ohne dass vielleicht einer da böse will.
Ja, weißt du, wo, ich meine, alles geht ja in dieselbe Richtung seitens der EU, wenn wir über Social Media sprechen. Grundsätzlich Social Media, egal welche Plattform, erstmal negativ geframed. Erstmal, okay, das ist ein Auswuchs, das müssen wir irgendwie kontrollieren, da ist ein Kontrollverlust. Und es ist ja auch ein Kontrollverlust. Social Media ist ja, das ist ja das Spannende, Social Media ist ja inhärent demokratisierend, weil es den Middleman immer cuttet. Der Slogan von X, von Elon Musk ist, you are the media now. Du bist jetzt das Medium. Und es stimmt, wir haben lange in dem Medium gearbeitet, du in der leitenden Position. Die Medien waren früher Gatekeeper. Ich hatte als Privatperson keine Reichweite. Ich musste hoffen, dass ich einen Verleger kenne, der meine Meinung publiziert. Jetzt kann das jeder schaffen. Das ist, Wahlkampf kann über Social Media gemacht werden. Das ist ein Kontrollverlust der Eliten. Und damit ist es inhärent sehr, sehr demokratisch. Natürlich, und deshalb glaube ich auch, dass wenn man die Nettobilanz von Social Media mit den positiven und negativen Effekten gegeneinander aufwiegt, ist es netto positiv. Ich glaube, Social Media ist eher gut als schlecht. Dennoch gibt es Risiken, das ist klar. Und alle Gesetze oder Vorpreschen seitens der EU geht jetzt dahin, okay, wir wollen ein bisschen die Kontrolle zurückerlangen. Das ist ja zum Beispiel auch bei den Trusted Flaggern so. Und da gibt's ja das Phänomen des Overblockings. Also Trusted Flagger können bei den Social Media Plattformen Beiträge flaggen und sagen, schaut euch die an. Diese werden priorisiert behandelt. Die Unternehmen müssen das priorisiert behandeln, sonst drohen drakonische Strafen in der EU. Bis zu 4% des Jahresumsatzes. Da geht es dann um einige hunderte Millionen.
Was? Aber ich muss sagen, also mir stellen sich da schon alle Haare,
ja, klar,
zu Berge, wenn ich überhaupt dieses Wort Trusted höre.
Ja, ja,
das sind irgendwie schmarotzende NGOs, die fremde Menschen anprangern. Das,
richtig.
Der größte Lump hat man früher den Denunzianten genannt.
Diese Trusted Flagger werden ja ernannt seitens der Regierung.
Ja.
Und wenn ihr euch dann mal anschaut, auch was Trusted Flagger sind in Deutschland, ich sage das jetzt wertfreier als du, ihr werdet eine Tendenz spüren, wo die politisch zu verorten sind. Aus Sicht der Social-Media-Plattform ist aber jetzt ein Problem. Auch wenn ich diesen gefleckten Beitrag vielleicht sogar gut finde oder nicht löschbar finde, ich lösche ihn trotzdem, weil ich keine Lust habe auf die Konsequenzen. Und das passiert ja jetzt schon im großen Stil. Ich habe vor einigen Wochen erzählt, dieser berühmte Fall Schwachkopf. Das war ein Rentner in Bayern. Gemeldet hat das irgendeine Stelle, das war nicht mal ein NGO, das war von irgendeinem...
In Hessen sogar.
In Hessen.
Ja.
Und diese Stelle hat in einem Jahr 15.000 Beiträge den Strafbehörden vorgelegt, dass sie das prüfen sollen. Das muss man sich auch mal vorstellen, was das für weitreichende Konsequenzen hat. Wir reden immer von verstopften Systemen. Ja, natürlich ist das verstopft, wenn die Polizei sich erstmal 15.000 von einer Meldestelle anschauen muss. Und das ist dann so, ich weiß nicht, man sagt ja, Systeme sind dann am gefährlichsten, wenn sie gerade dabei sind, alles zu verlieren, weil sie dann um sich schlagen. Und das hat für mich schon so einen Anschein, auch wenn ich jetzt das lese, was du jetzt sagst, gegen Deepfakes etc.
Sagst übrigens nicht nur du, sondern sagt auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Hans-Jürgen Papier im aktuellen Interview vor ein paar Tagen, ich glaube in der Welt oder so war es, er spricht von einer schleichenden Entmündigung des Bürgers und von einer gefährlichen Einengung des
Meinungskorridors. Das ist kein Rechtsextremer. Das ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und du selber, ihr habt das, glaube ich, auch mal auf Lockerum oder so gemacht, diese Studie von LibertNet, der Bürgerrechtsorganisation, die ich hier nochmal zitiere. Sie nennt Deutschland einen der Schlüsselstaaten für digitale Inhaltskontrollen und spricht darüber, in der EU, Germany plays a central role in this system. Germany's reputation as a hub of censorship has grown significantly in the recent years. Ja. Und im Buch habe ich unter anderem eine Statistik von Allensbach, die immer alle paar Jahre diesen sogenannten Freiheitsindex erheben. Und da, wenig überraschend, sagten bereits 2023 40% der Deutschen, dass sie der Meinung sind, dass man seine Meinung nicht mehr frei äußern kann. Und dass 44% sagten immerhin, man müsse bei politischen Meinungsänderungen vorsichtig sein. Ich nehme an, dass diese Zahl bei der nächsten Umfrage nochmal steigen.
Ja, ergänzend vielleicht noch dazu, weil das ist auch mein Narrativ, was gesponnen wird, wo man vorsichtig sein muss. Es geht dann immer, es fallen die Begriffe Hass und Hetze. Hass und Hetze, das ist kein juristisch fachsauberer Begriff. Das ist sehr, sehr dehnbar. Hass und Hetze ist juristisch nicht definiert. Man kann theoretisch sehr, sehr viel drunter fassen oder auch sehr, sehr wenig. Grundsätzlich ist die Meinungsfreiheit aber so gestrickt, dass man so etwas, dass man Hass aushalten muss. Hass ist nicht verboten.
Ich kann dir da eine alte Geschichte dazu erzählen, die kennst selbst du noch nicht. Bevor ich Chefredakteur wurde, war ich einige Jahre bei Focus und davor bei Kapital. Und mein Hobby war immer, Gaunern das Handwerk zu legen.
Okay.
Also, und das ging natürlich jetzt nicht so schnell, weil man, also gerade die Gauner hatten oft das meiste Geld und also Gaunern im Bereich der Kapitalmarkt das meiste Geld und die teuersten Anwälte. Das heißt, und die Chefs haben mich jetzt auch nicht irgendwie mal ein halbes Jahr freigestellt für Investigativjournalismus. Das heißt, ich habe das immer so nebenbei betrieben. Und dann habe ich halt irgendwie, war ich fertig, so ähnlich wie jetzt mit dem Buch, dann habe ich genügend gesammelt gehabt und habe das dann rausgebracht. So, auf jeden Fall hatten wir dann mit einem Kollegen zusammen bei Focus. Das war damals schon die große Nummer. Da ging es um 1 Milliarde D-Mark, die die eingesammelt hatten. Und die haben unter anderem, hatten die, das gibt das SI-Center in Stuttgart, das ist so, wo dann so Theatervorstellungen und sowas sind. Also es gibt es heute noch, die haben das mitfinanziert und auch ein großer Investor in Stuttgart stand dann dahinter. Der hat damals dann den Marquardt angerufen. Naja, auf jeden Fall hatte dann der gegen den ich geschossen habe, der hat dann, sagen wir mal, einen anderen Journalisten wahrscheinlich mit Geld so ein bisschen geschmiert gehabt. Und der hat dann geschrieben über der Kollege, der das mit mir gemacht hat, der hieß Dönch, über den Dönch-Pöpsel-Verfälschungsjournalismus.
Okay.
So, dann bin ich natürlich gleich zu unserem Anwalt gegangen, Professor Schweitzer, der mir auch immer sehr gewogen war. Und dann hat er gesagt, das müssen Sie aushalten. Das gehört zur Meinungsäußerung, zur freien Meinungsäußerung. Hat mir jetzt dann wehgetan, aber weil ich sagte, da ist nichts verfälscht. Also wir kriegen doch, also ist keine Gegendarstellung, nichts haben wir bekommen. Ich sage, das müssen Sie aushalten. Das waren noch Zeiten. Ja.
Demokratie muss wehtun.
Ja.
Es muss wehtun. Wer nicht leidensfähig ist.
Ja.
Und alles andere wegcanceln möchte, was weh tut, der ist kein Demokrat. Es ist so einfach zu sagen. Und weil es passt, möchte ich dir jetzt was Aktuelles erzählen und du wirst lachen, weil ich habe dich vorher gefragt, du hast von dem Patrick Greichenfell noch nichts
Nein.
gehört. Also Patrick,
ich weiß zwar, wer er ist, ja, aber ich weiß nicht, was da jetzt genau passiert ist.
Ehemaliger Staatssekretär von Robert Habeck. Relativ bekannt auch, was da alles war mit den ganzen Verstrickungen.
Ja.
Egal, darauf will ich nicht eingehen. Herr Greichen hat sich auf X beschwert. Ich lese einmal vor, ich blende euch den Tweet auch ein. Zitat. Krass, da lande ich unaufgefordert in einer schrägen WhatsApp-Gruppe, die Geld bietet, wenn man Influencer auf Instagram liked. Und der erste, den man pushen soll, ist Ulf Poschardt. Und er postet dann auch...
Das ist natürlich ein gewisser Kult, gell? Das muss man schon zugeben.
Na, pass auf. Er postet dann den Screenshot dieser Gruppe. Diese Gruppe heißt schon ganz, ganz komisch. Und ein David Zimmermann schreibt dann, ich bin interessiert. Und eine Laura Schneider schreibt, hier ist das heute angebotene Konto. Und sie schreibt dann weiter, folge der Seite oder like sie und mache einen Screenshot als Beweis. Schicke ihn anschließend an unsere Zahlungsprüfer und du erhältst deine 10 Euro für die erste Aufgabe. Und es ist, wenn man das sieht, du siehst es jetzt nicht, ganz, ganz klar, dass das eine Scam-Gruppe ist. Und man erkennt es auch daran, dass die Vorwahl von David Zimmermann kommt aus Nigeria. Es ist ein David Zimmermann aus Nigeria. Und die Laura Schneider kommt aus Ägypten. Das passt natürlich super. Also jeder, der halbwegs Medienkompetenz hat, würde sofort merken, lieber Herr Greichen, das ist ein Scam. Das hat nichts mit Ulf Poschert zu tun. Das sind Betrüger. Die wollen einfach nur dein Geld. Aber er geht sogar noch weiter und schreibt, so kann man für sein Shitbürgertum natürlich auch Reichweite erzeugen. Bis zu 300 Euro wird geboten. Der glaubt das wirklich in dem Augenblick, dass das von Ulf Poschert kommt. Und jetzt zu den Ergebnissen. Das sind Politiker oder ehemalige Spitzenpolitiker, die darüber entscheiden, welche Regularien in der digitalen Welt gelten sollen. Die keinerlei Medienkompetenz besitzen. Und das macht mir eher Angst. Weißt du, wir haben Nutzer, Leute, die uns schauen, die auch zum Teil betrogen werden. Und auch von uns, Leute, da draußen sind Telegram-Gruppen von uns mit angeblich 200.000 Nutzern. Und da werden nur Shitcoins angeboten. Das sind nicht wir, da fällt mal einer drauf rein. Aber wir reden hier von Patrick Greichen. Der hat bestimmt auch ein Team. Und der glaubt sowas. Die haben das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber da sieht man, die haben keinerlei digitale Medienkompetenz. Die wissen nicht, wovon sie reden. Und die sollen dann solche Gesetze erlassen. Das macht mir Angst.
Ja, da kann ich dir noch einen erzählen dazu. Auch diese Woche. Die ehemalige, ich habe jetzt gerade den Namen nicht präsent, aber können wir den irgendwie drunter schreiben? Ja, wir schreiben dann noch unten. Also die ehemalige Staatssekretärin, grüne Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, postet diese Woche auf Instagram eine Grafik, mit der sie angeblich darstellt, wie viel Übergewinn die Mineralölunternehmen machen und sagt, also jetzt endlich Übergewinnsteuer und alles sozialisieren und so. Nein, also sie rechtfertigt damit die Übergewinnsteuer und dass die jetzt endlich überfällig ist und so weiter und so fort. Die ehemalige Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Was sie bei der Grafik eben nicht berücksichtigt hat, sind die von den Grünen selbst mit initiierten gesamten Umweltgesetze, die CO2-Bepreisen, die ganzen Energiegesetze und so weiter. Und wenn du die, also da gibt es ja jetzt eine Richtigstellung dazu, wenn du die sozusagen dagegen nimmst, dann schrumpft dieser Übergewinn von, was weiß ich, 50 auf 10%. Also dann ist es kein Übergewinn, sondern es ist ein normaler Gewinn noch. Ja. Und das wird aber, das ist doch Desinformation.
Ja.
Das ist Desinformation. Also ich kann nicht in ein ehemaliges Verantwortungs... Ich kann es machen, wenn ich keine Ahnung von nichts habe. Aber wenn ich im Wirtschaftsministerium Staatssekretärin war, dann hilft es mir nichts, dass ich keine Ahnung von nichts habe. Dann erwarte ich, dass man Ahnung davon hat. Und dann habe ich, wenn ich etwas poste, dann habe ich auch eine Verantwortung dafür, dass das Ganze irgendwie mit rechten Dingen zugeht.
Total. Und da glaube ich, und da ist ja das Schöne an Social Media... Auf X hat er die Funktion, dass wenn einer Unsinn erzählt, können Nutzer Kontext hinzufügen. Und wenn das viele Nutzer machen, dann erkennt das der X-Algorithmus und schreibt dann einen Kontext-Tab drunter, wo das dann richtig gestellt wird. Und bei Greichen war das der Fall und auch beim Wirtschaftsministerium, die gesagt haben, wir entlasten. Dann steht dann da drunter Kontext und dann steht da drin, nee, das müssen die Unternehmer zahlen. Und das finde ich geil. Das ist cool.
Ja.
Das ist ja demokratisierte Feedback-Kultur.
Ja.
Und da kann ich mir dann schon als autokratisch denkender Mensch vorstellen, dass mich das richtig abfuckt. Ja. Ich kann nämlich nicht meinen Mist erzählen, sondern Schwarmintelligenz sorgt dafür, dass ich dann halt auch richtig gestellt werde.
Ja.
Und da muss man dann sagen, da muss man wirklich Social Media dankbar sein. Und da muss man auch den vermeintlich bösen Medien auch dankbar sein. Ich habe das schon mal gesagt. Die größeren Skandale, die wir jetzt hatten, Wolfram Weimer, der KI-Skandal im ZDF, am Ende des Tages waren das die vermeintlich bösen, bösen Feinde der Demokratie auf Medienseite, die das aufgedeckt haben. Und dann muss man Nios oder Apollo nicht mögen, also das steht jedem frei, aber man muss den Hut davor ziehen und sagen, das war echt guter kritischer Journalismus.
Nein, Sinan, du liegst vollkommen falsch, weil gegen diese Medien muss man universal präventiv vorgehen. Das sagt zumindest das Bundeskriminalamt.
Okay.
Und das habe ich dir auch mitgebracht. Das habe ich gelesen, weil die sind auch davon betroffen bei Tichys Einblick. Da schreibt Tichys Einblick, das Bundeskriminalamt hat eine Studie über neue Medien vorgelegt und rückt diese in Zusammenhang von Terrorismus und organisierter Kriminalität. Und gegen diese Medien soll die Behörde, Zitat, das war das, was ich gerade gesagt habe, universal präventiv vorgehen. Und ich zitiere da drin, politische Alternativmedien, insbesondere dann, wenn sie von konservativen Eliten unterstützt werden, was auch immer konservative Eliten sind, gestalten durchaus den öffentlichen Diskurs mit und tragen so zum Mainstreaming radikaler und extremistischer Ansichten bei. Und zu diesen radikalen Medien werden in dieser 600-seitigen Studie werden unter anderem Cicero und Tichys Einblick gezählt. Und ich glaube, in irgendeinem Zusammenhang taucht auch noch die Weltwoche auf. Also das erinnert an düstere Zeiten.
Boah, ich meine, das ist natürlich absurd, aber wenn wir jetzt mal durch, also Tichy, ich bin häufiger mal auf der Website, weil er hat immer so spannende Gedankengänge, finde ich. Die sind auch teilweise philosophisch und ich glaube, das versteht auch nicht jeder immer, weil das halt auch teilweise sehr tief geht. Man muss, was werfen die ihm vor?
Naja, also es gibt eine Anzahl von Medien, gegen die soll universal präventiv vorgegangen werden. Ich meine, ich bin lang genug in den Medien gewesen. Es ist ganz einfach. Also wenn Medien etwas Falsches schreiben, dann kann ich die verklagen, erstmal auf Gegendarstellung, und wenn ich dadurch einen Schaden habe, kann ich sie auch nochmal auf Schadensersatz verklagen. So einfach ist das in den Medien. Und keine Ahnung, und du kannst sie, ich meine, der Staat ist da, der hat ganz viel Geld und die anderen haben vermutlich deutlich weniger Geld. Das heißt, wenn die ganze Zeit Shit schreiben, dann kannst du die verklagen, bis der Arzt kommt und bis sie dann pleite sind und dann hat sich das Thema erledigt.
Ja.
So. Also insofern, es gibt ein Recht, um gegen Falschinformationen vorzugehen. Und das hat jahrzehntelang war das ein gutes Recht und das funktioniert. Das heißt, was auch immer universal präventiv, allein präventiv.
Universal präventiv.
Wieso muss ich denn präventiv gegen etwas vorgehen? Wenn jemand was falsch macht, dann muss ich dagegen vormachen. Und wenn er nichts falsch macht, muss ich auch nicht präventiv vorgehen.
Ich meine, da bin ich ja noch positiv gestimmt, weil der Fall des Kompaktmagazins, die ja in erster Instanz dann auch verboten wurden ja dann in zweiter Instanz, das wurde ja aufgehoben.
Die wurden gar nicht, glaube ich, in erster Instanz, sondern die wurden nur von Frau Faeser verboten.
Stimmt, und aber dann wurde es sofort
einkassiert. Und die Gerichte haben es einkassiert.
Und bei David Bendels, beim Deutschlandkurier war es ja so, in erster Instanz hatte er verloren, in zweiter Instanz wurde dann das alles einkassiert. Da ging es ja in erster Instanz um 7 Monate Haftstrafe sogar, auf Bewährung, glaube ich, und das wurde einkassiert. Ich glaube, die werden damit nicht weit kommen.
Und nochmal, es ist auch nochmal, man muss, es gibt keine Grenzen, also die Pressefreiheit muss für alle ja gelten. Aber es gibt für mich jetzt Grenzen, wo ich sage, das finde ich intellektuell anspruchsvoll und nachvollziehbar und andere Sachen, die gefallen mir nicht so. Und da würde ich jetzt tatsächlich schon nochmal eine Grenze zwischen irgendwie Cicero, Tichys Einblick auf der einen Seite und Deutschlandkurier auf der anderen Seite total setzen. Aber trotzdem muss für alle das gleiche Gesetz gelten, nämlich wenn ihr Scheiße schreibt, kann ich euch verklagen und das war's dann.
Richtig. Übrigens auch im Internet ist auch immer ein Narrativ, was aufgebaut wird von Seiten der Regierung, dass das ein rechtsfreier Raum wäre. Das ist de facto nicht so. wenn dich jemand im Internet beleidigt, dann gilt auch dort, ich kann ihn verklagen für die Beleidigung.
Genau, noch viel leichter, weil du kannst nachweisen, wenn du zum Autofahrer sagst, du Depp, fahr mal schneller, dann kannst du nicht so leicht beweisen.
Und wir müssen ja auch quasi akzeptieren. Nee, wobei, ich würde beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal andere Maßstäbe ansetzen, eben, dass er gebührenfinanziert ist. Das ist ja jetzt nicht ein privates Unternehmen. Aber jetzt als privates Medium habe ich den Tendenzschutz und ich bin auch ein Fan davon, den sehr weit zu fassen. Das heißt, ich muss diese Magazine nicht lesen, ich kann das ablehnen, aber solange sie keinen Mist bauen, muss ich es einfach aushalten können. Und viel, viel krasser finde ich, weil du hast gerade von Grenzen gesprochen. Wir hatten jetzt den KI-Skandal beim ZDF. Was waren die Konsequenzen? Also der Intendant wurde jetzt für 5 Jahre wiedergewählt, ist ein Kopf gerollt aus irgendwie eine Korrespondentin in New York, die musste gehen, aber der Intendant wurde einfach wiedergewählt, ohne, es gab nicht mal einen anderen Kandidaten. So viel zum Thema dazu. Und dort wurde ja, ich meine, das ist jedem klar denkenden Menschen, denke ich, offensichtlich, was dort passiert ist. Es wurden KI-Bilder, KI-Videos eingesetzt, die wurden nicht deklariert, um zu zeigen, wie schlimm ICE, also die Abschiebebehörde in den USA ist. Mit ganz klaren KI-Fakes und es wurden sogar echte Videos eingeblendet, aber von ganz anderen Fällen, die damit auch nichts zu tun hatten. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob das Deepfakes sind, das ist Propaganda. Also das ist eigentlich so das Schlimmste, was ein Medium machen kann.
Ja, gibt's zwei Studien, die eine der Uni Dortmund, wo du auch studiert hast, und dann die Uni Mainz, die eben Journalisten anonym befragt haben. Zum einen, welcher Partei gehören Sie an? Oder nicht gehören Sie an, welche präferieren Sie? 41% die Grünen, 16% die SPD. Wenn man die wählen würde, dann würden Sie mit den Sitzen wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Und Sie sagen auch, sind auch um die 40%, dass Sie das bewusste Hochspielen von Informationen, die Ihre eigene Weltsicht stützen, unterstützen. Und da haben wir jetzt dein Beispiel. Anderes Beispiel ist vor, weiß nicht, um den 4, 5 Wochen ist es her, da hat sich der Jahrestag von Fukushima zum 15. Jahr gejährt. Und die Tagesschau schrieb dazu, 15. Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima. Es war ein Erdbeben, es war ein Tsunami, es war eine Überschwemmung, aber es ist dabei, im Nachgang, glaube ich, sind 2 Menschen irgendwann Jahre später an Strahlung gestorben. Aber das kann man auch nicht als Katastrophe bezeichnen. Das ist leider nicht schön, aber 2 Menschen, allein von der Dimension her. Aber es ist keine Atomkatastrophe geworden. Das machen sie jedes Jahr wieder. Jedes Jahr verarschen sie die Leute. Sie haben damals dieses Thema hochgespielt, dass die Merkel, ich will die Wahl gewinnen, gedacht. Okay, dann steigen wir jetzt aus. Heute wissen wir, dass es energiepolitisch ein Riesenfehler war. Und dazu haben diese Medien beigetragen. Also im Grunde haben diese Medien, indem sie diese Falschinformationen, diese Desinformationen oder diese Falschtitulierung verbreitet haben und den Leuten Angst und Bange gemacht haben, haben sie eine Stimmung erzeugt, die heute dazu zum wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands beigetragen hat.
Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, da haben wir ein echtes Problem, nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Gesellschaften. Wir haben einen Mainstream-Medienkomplex und der ist nach links gerückt. Dazu gibt es Zahlen, so, das ist, denke ich, klar. Der ist nach links gerückt, der dominiert die öffentliche Meinung. Und ich hatte das in einem Beispiel. Jetzt gibt es dann Alternativmedien und die haben ja jetzt 2 Optionen. Also es ist ganz nach links gerückt. Wie kriegt man das jetzt wieder halbwegs in die Mitte? Wenn ich jetzt vernünftig auf der anderen Seite bin, dann bleibt es immer noch sehr weit links. Es ist wie eine Badewanne, die zu 80% voll ist und ich merke, das ist viel zu heiß, ich will gleich baden. Dann habe ich noch 20%. Ja, was mache ich? Ich stelle es auf Wasser, sehr kalt. Ja. Und das ist die Radikalisierung. Und das werfe zum Beispiel auch ich dann Alternativen vor, einigen, weil sie dann halt auch faktisch sehr unsauber werden. Und dann auch emotionalisiert, also auch immer emotionaler werden und dann ist auch zu handwerklichen Fehlern kommt. Genauso wie auf der anderen Seite. Und ich finde, es ist wichtig, da beides zu kritisieren. Und deshalb, und das ist jetzt keine Werbung, das kommt jetzt, deshalb finde ich dein Buch so wichtig. Weil es sich auf das rückbesinnt, was guten Journalismus ausmacht. Auf Fakten. Und wir leben, ja, es wird immer gesagt, wir leben im postfaktischen Zeitalter. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man Fakten auch unterschiedlich auslegen kann. Zahlen. Das machst du vermutlich auch. Du hast ja auch einen Blick auf die Welt. Und das ist auch in Ordnung. Aber du scheust dich nicht der Diskussion. Du stellst die Fakten dar, interpretierst diese Fakten und wenn jemand das anders sieht, dann kann er mit dir ins Gespräch kommen. Und das finde ich da so wichtig dran.
Genau, mir geht es nicht darum, ich behaupte nicht, dass ich zu jedem Punkt da drin die Wahrheit habe, sondern ich behaupte, dass alle Quellen, die ich hier zitiere und alle Studien, die ich zitiere, valide sind. So, und ich denke, dass es zur Wissenschaft gehört, dass man unterschiedliche Auffassungen hat. Und dass wir alle nicht dümmer dadurch werden, dass wir miteinander darüber diskutieren und uns dann eine Meinung bilden. Das tun wir aber nicht mehr. Ich hätte mir meinetwegen zu Corona gewünscht, dass die Ärzte, die dem Thema kritisch gegenüber gestanden ist, dass die eingeladen werden und dass die mit den anderen Ärzten diskutieren und dass ich mir da eine Meinung bilden kann. Und ich wünsche mir zum Thema Klimawandel, ist der menschengemacht oder nicht? Da habe ich auch Studien dazu, die eben das durchaus in Frage stellen. Ich wünsche mir, dass die Leute darüber diskutieren und ich mir eine Meinung bilden kann. Gerade bei wirtschaftlichen Sachen bin ich der Meinung, kann ich mir eine abschließende Meinung bilden. Bei Naturwissenschaften bin ich der Meinung, dass ich sie mir nicht bilden kann, weil ich kein Naturwissenschaftler bin. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass ich möglichst viel darüber erfahre und dann diskutieren kann.
Ja, total. Und da auch vielleicht, da wird die Wissenschaft vermutlich auch bewusst häufig falsch dargestellt. Wissenschaft ist kein abgeschlossener Prozess. Wissenschaft lebt davon, dass sie Wissen schafft. Das ist ein Schaffungsprozess und der ist ongoing. Das heißt, man sagt, es ist ein Emporirren.
Genau.
So, und deshalb ist es auch nur gut, dass sich, es gibt auch nicht die Wissenschaft, aber es ist gut und richtig und wichtig, dass Wissenschaftler sich auch irren können. Denn nur so haben wir einen Erkenntnisgewinn.
Genau, ich schreibe es da in meinem Vorwort und zitiere Karl Popper, den wichtigsten Wissenschaftsphilosophen, der eben sagt, das Wichtigste ist die Methode der Falsifikation. Und eine Theorie, die nicht grundsätzlich falsifizierbar ist, ist keine Theorie, sondern ein Glaube. Und ja, das haben wir halt verlernt, dass wir Falsifikation zulassen. Und das, ehrlich gesagt, für mich schwachsinnigste Argument ist, wenn gesagt wird, 98% der Wissenschaftler glauben, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Na, erstmal möchte ich wissen, wer hat die 98% gezählt? Haben sie die richtig gezählt? Und zweitens mal habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe also dann den ChatGPT gefragt, suche mir Fälle raus, wo eben Wissenschaftler ganz alleine waren und vielleicht auf einen Scheiterhaufen oder sonst was wurden. Ja, und dann meinte ich, Galileo Galilei kennen wir alle, aber ich fand dann noch so witzig den Fall, da würden wir heute den Kopf schütteln. Es gibt einen sogenannten Ignaz Semmelweis und der Ignaz Semmelweis hat erkannt, dass Frauen im Kindbettfieber irgendwie, ich hoffe, dass ich es jetzt ganz richtig wiedergebe, also auf jeden Fall deswegen sehr häufig damals gestorben sind, weil sich die Ärzte nicht die Hände gewaschen haben.
Stimmt, ja.
So, ich kenne die Story. Also diese Theorie der Keime, da wurde verlacht dafür und ist dann im Irrenhaus gestorben. Also da sage ich, ja.
Das Schicksal von Pionieren ist, dass sie meistens erst nach ihrem Tod die Anerkennung gewinnen.
Ja.
Das ist so. Also mit Pioniertum, also ja, zu Lebzeiten lieber nicht sein. Das ist meistens ist das eine schlechte Idee.
Ja.
Das ist das Schicksal eines Pioniers. Ich habe zum Thema Pionier, ich weiß nicht, ob es passt, das ist jetzt ein harter Wechsel. Ich will noch ganz kurz mit dir über Timmy sprechen,
ja.
Über den Wal. Der ein oder andere treue Zuschauer weiß, dass da jemand sehr tief involviert ist, der auch schon zweimal hier zu Gast war, nämlich unser Freund Walter Gunz. Der gesagt hat, er möchte dem Wal helfen und das aus eigener Tasche zahlen. Und das macht er. Ich bin mit ihm im Austausch und er erzählt mir so am Rande, was da gerade bürokratisch abgeht. Ich will euch damit nicht langweilen. Das ist vielleicht nur so viel. Bei Timmy, ich denke, jeder weiß, worum es geht, um den Wal, um den gestrandeten Wal. Das Salzgehalt im Atlantik ist anders als bei uns vor der Küste. der Salzgehalt ist viel, viel höher im Atlantik. Das heißt, eigentlich kommt der Wal aus dem Atlantik. Die sind nur manchmal dann hier. Aber eigentlich geht es dann wieder schnell zurück in den Atlantik. So, bei Timmy ist es jetzt so, der ist jetzt seit Wochen hier. Und was passiert? Es findet Osmose statt. Gerade an dem Teil, wo er rausguckt. Das sorgt dafür, dass die Haut aufplatzt und dann kommen Möwen und picken raus und das ist nicht schön. Allein die Vorstellung ist nicht schön. Was hat also die Helferinitiative gemacht? Die haben gesagt, okay, wir wollen einen Schlauch installieren, der dann salzhaltiges Wasser auf seine freien Stellen macht. Klingt ja logisch.
Ja.
Das muss natürlich in Deutschland muss genehmigt werden, es muss ein Antrag gestellt werden. Okay, okay. Ja, okay. Das wurde gemacht, das wurde dann genehmigt. Dann ist es aber Folgendes passiert. Der Wal ist einmal ausgeschlagen und hat so den Schlauch kaputt gemacht. Dann wollten sie einen neuen Schlauch holen. Er ging nicht, musste wieder genehmigt werden.
Nein.
Und da verliert man halt jedes Mal Stunden und Tage.
Ja.
Wegen so einer Sache. Man kann das jetzt gut, man kann das schlecht finden. Ich finde, weißt du, wenn Leute sagen, sie zahlen das aus eigener Tasche, dann finde ich das echt lobenswert. Das ist
deren Ding, ja.
So, das ist deren Ding, da haben wir nichts, also ich möchte darüber nicht urteilen.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn es klappt, weil irgendwie, mir geht das auch irgendwie nah, weil das ist so ein Riesentier und das zu sehen, so, aber es ist halt, ich meine, dieses ganze Land verliert den Verstand um dieses Tier gerade. Allen voran die Taz, und das möchte ich dir noch vorlesen, weil die Taz hat einen Artikel geschrieben über die, er heißt die wirklich wichtigen Fragen und Antworten zum Wal, zum Buckelwal Timmy. Und da sieht man mal, wie verkommen wir als Gesellschaft sind, dass selbst dieser Wal politisiert wird. Und zwar wird hier die Frage gestellt, was wollen Rechtsextreme vom Wal? Rechtsextreme vom Wal. Dann steht hier, ich lese jetzt vor, sie instrumentalisieren das arme Tierchen. Rechte spielen sich immer wieder als Tierschützer auf. In Wirklichkeit sind sie das nicht. Ihr politisches Programm ist klimaschädlich und somit höchst gefährlich für Umwelt und Tiere. Aber die vermeintliche Tierliebe erfüllt für die Rechten eine propagandistische Funktion. Tiere wecken bei vielen Menschen starke Emotionen. Das Thema eignet sich, um bei normalen Bürgern Sympathie zu wecken, die mit klassischen rechten Themen nicht so begeistert sind. Sich als tierlieb darzustellen, ermöglicht Rechtsextremen, von ihren menschenfeindlichen Positionen abzulenken. Zudem ist Sozialdarwinismus ein Kernelement rechter Ideologie. Ein anderes Beispiel für ein prominentes Tier, das Rechte bis aufs Blut verteidigten, war der Kampfhund Chico, der 2018 den Hundehalter und seine Mutter totbiss. Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Und dann geht's weiter, das hat mich wirklich, da war es vorbei bei mir. Woher wissen wir, dass Timmy männlich ist? Seine Geschlechtsorgane hält Timmy bedeckt, auch wenn er sich derzeit an einem ostdeutschen Strand aufhält. Also weiß man es gar nicht so genau. Und Taz-Leserinnen wissen auch, jemanden nur aufgrund von primären Geschlechtsmerkmalen in das binäre Geschlechtersystem einzuordnen, machen nur Rechte. In Klammern und zu Rechten siehe oben. Das war der Beitrag gerade. Expertinnen schließen aufgrund des Verhaltens und der Größe des Wals auf einen männlich gelesenen Zeitgenossen. Nun gut, da ist durchaus etwas dran. So draufgängerisch, risikoreich, dumm hätte sich eine Frau nicht verhalten. Und außerdem schon früh gemerkt, dass etwas ihrer Haut nicht gut tut und sie ein anderes Wasser braucht.
Du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht.
Erzähl.
Du hast Expertinnen gesagt, das muss ExpertInnen heißen.
Sorry, ich bin nicht so geübt. Es steht aber ExpertInnen. Es wurde gegendert, es wurde korrekt gegendert. Nein, das war, dieser Beitrag, der ist natürlich auch ein bisschen humoristisch, aber es zeigt schon, ach Leute, ich wollte es nur anbringen, weil ich bin da auch ein bisschen mit drin gerade bei dem Wal.
Ja, also kommen wir zu unserem Kernthema, dem Kapitalismus, abschließend. Und bieten wir noch ein bisschen Nutzwert und nicht nur irgendwie Unterhaltungswert.
Okay.
Ich lese ja mal gern viel rum und kam auf die Seite des Flossbach von Storch Instituts und da habe ich was ganz Interessantes gefunden, nämlich, dass die Indexregeln der Nasdaq geändert werden. Das klingt jetzt mal sehr abstrakt und wieso soll sich da irgendein Schwein dafür interessieren? Deswegen sage ich es Ihnen gleich, es geht um legales Frontrunning. Also Sie können auch legal Frontrunning, du, ich, legal Frontrunning.
Ich bin immer gespannt.
Genau, es geht um Folgendes. Also Elon will ja an die Börse mit seinem SpaceX und möglicherweise auch OpenAI an die Börse. Und naja, das soll ja für die maximal profitabel sein. Und dann gibt es bisher die Regel, da, man kommt dann erst in den Nasdaq-Index rein, wenn man 3 Monate an der Börse war und wenn man mindestens 10% Free Float hat und die Gewichtung im Index entspricht dem Free Float. Klar, so viele Aktien wie da sind. So, jetzt will Ellen aber nicht 10% aus der Hand geben, zumindest nicht zu dem ersten niedrigen Preis, davon würde ich mal ausgehen. Und sagt, also wenn ihr mich da haben wollt, dann müsst ihr die Regeln ändern. Und die Regeln sind jetzt so geändert worden, dass es keinen Mindest-Free-Float mehr gibt. Also können jetzt auch 2, 3, 4, 5% nur kommen. Dass ein Unternehmen schon nach 15 Börsentagen aufgenommen werden kann und nicht erst nach 3 Monaten. Und das Dollste ist, dass die Gewichtung nicht mehr 1:1 von diesen kleinen, von diesen Mini-Free-Floats nicht mehr 1:1 zum Free-Float ist, nämlich so viele Aktien, wie da sind, werden so viele reingenommen, sondern 3:1. Ursprünglich sprachen wir sogar von 5:1. Heißt, da wird sozusagen ein in den ersten Wochen wird eine künstliche Übernachfrage geschaffen, weil die Index-ETFs und die indexnahen Fonds müssen ja nach 15 Tagen den Index abbilden. Das heißt, die müssen schauen, dass sie irgendwie die Aktien da holen, von denen es aber also dreimal so viel holen, wie es eigentlich einmal so viel im Index drin ist. Das heißt, Flossbach von Storch spricht eben von legalem Frontrunning und sagt explizit, dass das möglicherweise auch für Privatanleger interessant sein könnte. Also beobachten wir das mal, wenn es soweit ist, und lassen den Finger am Handy, damit wir auch mal kaufen können und vorkaufen können.
Das ist spannend.
Ich weiß es nicht, ich finde es spannend. Ich habe keine weiteren illegalen Wissen dazu, aber ich finde allein die Überlegung ist irgendwie ganz logisch. Bitte, dieses ist keine Anlageempfehlung, sondern einfach eine interessante Überlegung.
Es gibt ja, das habe ich noch zu Focus Money Zeiten gemacht, langfristig gibt es Langfriststudien, die sagen, in ein IPO rein zu investieren, ist meistens keine gute Idee als Privatanleger. Es geht meistens schief. In dem Fall jetzt klingt das schon sehr, sehr verlockend.
Ja, finde ich auch. Auf der anderen Seite sozusagen ist natürlich die Information auch anderen Menschen schon bekannt. Das könnte natürlich auch irgendwie sein, dass die zur Erstnotiz schon so über den Emissionspreis gehen. Auf der anderen Seite kann natürlich Alan, der weiß natürlich auch von dem Mechanismus. Das heißt, der kann irgendwie zu einem dusseligen, teuren Emissionspreis kann der damit kommen, weil die wissen, die müssen den Shitkram sowieso nachher noch kaufen. Hammer. Also ich weiß nicht, was da alles ist. Wir haben im Vorfeld mal kurz gesprochen. Du hast es angesprochen, man hat ja sowieso im Moment so ein bisschen Kopfschütteln, was heutzutage legal oder vermutlich wäre das sogar illegal, aber nicht als solches deklariert an der Börse passiert. Jedes Mal, wenn die Straße von Hormuz offen gemacht wird, gibt es vorher 750 Millionen Euro, die auf Putz beim Ölpreis setzen und umgekehrt. Also da hat jemand offensichtlich gutes Wissen, in dem Fall nicht legales Insiderwissen.
Ja, das finde ich, also ich finde das als Anleger einfach erschreckend. Ich meine, das ist ja, ich meine, jeder, der klar, also da wird Insiderhandel im größten Stil gemacht beim amerikanischen Präsidenten. Das sieht man einfach durch die Wetten, die da platziert werden. Und dass wir das einfach so hinnehmen, das finde ich schon irgendwie befremdlich. Gut, wir haben ja auch wenig Mittel dagegen. Ich meine, das ist halt, das sind mächtige Menschen, die sowas machen. Aber es ist ja offenkundig, dass das passiert. Und das, ich habe mich letztens die Frage gestellt, wie, und auch wirklich, ich war erstaunt, wie smart der Markt aber ist. Also wie schlau das Kollektiv des Marktes ist. Denn Trump mittlerweile, wenn der Sachen tweetet, so, ich werde euch in die Steinzeit zurückbomben. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn vor 20 Jahren circa Barack Obama das getweetet hätte? Was glaubst du, wäre passiert?
Naja, dem Trump hat man am Anfang ja auch geglaubt.
Ja, aber
jetzt glaubt man eben nicht mehr. Ja.
Ich meine, das ist halt schon so eine Abstumpfung, auch bei uns. Da schreibt der vermeintlich mächtigste Mann der Welt, ich werde Iran, kein strategisch unwichtiges Land, in die Steinzeit zurückbomben. Und eigentlich macht der Markt nichts.
Andersrum gesagt, was wäre passiert, wenn man damals John F. Kennedy nicht geglaubt hätte. Der hat gesagt, wenn ihr in Kuba Raketen aufstellt, dann schieße ich mit meinen Atomraketen auf Russland oder auf die Sowjetunion damals. Stimmt, daraufhin hat, also die Drohung hat so weit gewirkt, man hat ihm also geglaubt und Gott sei Dank ist nichts passiert und die einen haben die Raketen da nicht aufgestellt und die anderen haben sie Gott sei Dank nicht abgeschossen, aber ja, das heißt dann aber irgendwie auch, wenn eine Drohung nicht mehr wirkt, dann kannst du auch nichts mehr damit bewirken, selbst mal in dem guten Fall.
Richtig, und das ist für mich eine positive Nachricht, ja, weil es zeigt, dass der Markt funktioniert. Ja. Der Markt hat Trump in gewisser Weise durchschaut. Natürlich gibt es immer noch Reaktionen. Ja, Leute, ihr müsst euch das klar machen. So ein Tweet vor 20 Jahren hätte, ich glaube, wenn Obama das getweetet hätte damals, der Markt wäre bestimmt um 20% korrigiert. Könnte ich mir vorstellen. Meinst du nicht?
Wir werden es nie erfahren.
Ja, gut. Das ist jetzt Spekulation auch meinerseits. Aber ja, dieser Abstumpfungsprozess des Marktes ist auch, glaube ich, wichtig. Trotzdem sind die Insidergeschäfte immer noch, glaube ich, sehr lukrativ. Und ich habe das immer gesagt, Korruption und Insiderhandel ist nicht schlecht, wenn man Teil dessen ist. Ich habe leider keine Verbindung bis ins Pentagon.
Ja, also letzte Frage an dich, Sinan. Was denkst du abends, bevor du schlafen gehst?
Wer den Beamer ausmacht.
Falsch. Du musst denken, hier stimmt was nicht.
Hier stimmt
und
was.
Du nimmst dir ein neues Kapitel vor und denkst im Traum drüber nach. Ja?
Das mache ich. Deshalb nochmal, Leute, wirklich, ich weiß, Dauerwerbesendung, ihr müsst es uns nachsehen. Hier stimmt was nicht, das neue Buch von unserem Beirat Frank Pöpsel. Wer es noch nicht gekauft hat, macht es nach, ihr unterstützt auch uns, unser Projekt. Vielen, vielen Dank dir, Frank. Danke euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.